Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast. Bei mir ist wie immer Freddy, der leitende Redakteur beim Volksverpetzer.
Und das war Thomas, der Chef vom Volksverpetzer.
Folge 14. Wow. Und vielleicht ist es ein bisschen ruhiger gewesen in der Sommerpause, bei uns zumindest. Aber das heißt natürlich nicht, dass nichts passiert ist oder es nicht weniger spannend ist in diesem Monat.
Ja, das passieren ja weiterhin interessant und auch erschreckende Dinge in Deutschlands Politik, die unsere Leserinnen und Leser beschäftigen. Darunter zum Beispiel ein aufgedecktes Treffen zwischen der CDU-Politikerin Saskia Ludwig und AfD-Chefin Alice Weidel.
Und wir müssen noch einmal über Brosius Gersdorf sprechen, auch wenn das in der letzten Folge schon Thema war. Und über den geheimen Masterplan, der hinter ihrem Rückzug steht.
Und wir starten jetzt gleich erstmal mit einer Enthüllung, die zeigte, dass der Herausgeber des rechten Hetzblatts News Geld vom Staat bekommt.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Okay, aber bevor wir reingehen in die Themen. Letzte Woche hatten wir euch an der Stelle ja gebeten, dass ihr an einer Umfrage zu unserem Podcast teilnimmt, wo es um Feedback für den Podcast geht. Und da müssen wir erstmal ein fettes, fettes Danke sagen. Das haben mittlerweile über 200 von euch auf diese Umfrage reagiert oder die Umfrage komplett beantwortet.
Wow.
Das ist wirklich enorm hilfreich für uns. Und es ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie dieser Podcast so ankommt. Wir haben sehr viel Feedback bekommen in alle möglichen Richtungen. Manche Leute wünschen sich, dass wir mehr Themen in einer Folge unterbringen und die knapper behandeln. Manche wünschen sich, dass wir eine ganze Stunde nur über ein Thema reden. Wir sind jetzt gerade noch nicht, oder wir sind gerade noch im Hintergrund dabei, das Konzept zu überarbeiten, beziehungsweise ein neues Konzept zu entwickeln, das so dieses Feedback mit einbezieht. Das haben wir jetzt für diese Folge noch nicht etablieren können, weil es ein bisschen kurzfristig war, beziehungsweise es so viel Feedback gibt, dass wir überlegen müssen, was davon wir jetzt umsetzen können. Aber wir haben das Feedback gesehen, wir arbeiten weiter daran, wir haben alle eure Nachrichten, alle eure Wünsche und so weiter gelesen. Vielen, vielen Dank nochmal für diese große, großartige Teilnahme an der Umfrage. Und es wird dann in den nächsten Folgen, werden wir dann das Stück für Stück umsetzen und werden dann vielleicht nochmal auf euer Feedback zurückkommen oder nochmal euer Feedback fragen, wenn sich das ein bisschen etabliert hat. Nur zur Information, warum jetzt erstmal diese Folge relativ normal, wie die letzten Folgen ablaufen wird, dass wir uns einfach die größten Themen des Monats anschauen, so ein bisschen darüber reden, ein bisschen ein paar Hintergründe besprechen.
Aber wir werden es weiterentwickeln. Könnt ihr schon mal gespannt sein.
Genau, und wir sind leider deswegen nicht ganz so schnell, weil wir als Volksverpetzer komplett spendenfinanziert sind und kein Geld vom Staat bekommen. Und damit habe ich die perfekte Überleitung für das erste Thema bekommen. Denn es gibt da irgendjemanden, der hat irgendwie wohl Geld vom Staat bekommen. Thomas, was ist da los?
Ja, ich habe in so einer Postille vor ein paar Wochen gelesen.
Einer randständigen Krawallpostille, wie wir genannt werden.
Ja, aber ich habe jetzt gar nicht uns gemeint. Woanders habe ich gelesen.
Oh, sorry.
Dass man journalistische Medien gar nicht unabhängig sein können, wenn sie Geld vom Staat erhalten. Das stand bei News, was extrem ironisch ist, denn wir haben herausgefunden, dass News, beziehungsweise die Mutter, der Mutterkonzern von News, Views.
Das heißen die wirklich.
Ja, das ist kein Scherz. Literally Geld vom Staat bekommt. Und noch dazu für Qualitätsjournalismus.
Also so wird das gelabelt, diese Förderung offiziell.
Das ist diese, ich schwöre, also ich denke, ihr denkt vielleicht, ich verarsche euch gerade alle, aber das ist alles 100% true. Und wir nicht natürlich. Also News ist mehr staatsfinanziert als Volksverpetzer. Sprecht das aus. Sagt das mal. AfD-Köpfe werden explodieren. Aber es sind die Fakten.
Ja.
Nee, was passiert ist, also wir haben einen Gastautor aus Österreich, hat bei uns veröffentlicht, Michael Bonvalo. Und er hat für uns aufgeschrieben, wie News Geld vom Staat kriegt. Genau, denn der Staat, um den es hier geht, ist tatsächlich nicht die deutsche Regierung, sondern die österreichische.
Wir haben mich ein bisschen verarscht vielleicht, ja. Aber es ist ein Staat.
Ja, aber ich meine, gut, Geld vom Staat ist Geld vom Staat. Also ganz ehrlich. Also, und
das stimmt, ja.
Zum deutschen Staat kommen wir später noch. Also da gibt es ja noch mehr. Österreich finanziert nämlich einige Medien für Qualitätsjournalismus, wie wir schon gesagt haben. Und natürlich ist News ein deutsches Medium und kriegt jetzt nicht direkt Geld vom österreichischen Staat, aber ein österreichischer Ableger von News, nämlich der Express mit 2x. Das ist ein österreichisches Medium, das sich 2021 gegründet hat, nicht umsonst quasi gegen Ende der Corona-Pandemie. Und Ja, also das ist so ein Medium, wer es nicht kennt.
Hat nichts verpasst.
Herzlichen Glückwunsch. Ich beneide dich. Es sind halt, die veröffentlichen, weißt du, so wie Karikaturen über, keine Ahnung, den US-Banker Sam Bankman-Fried, der Insolvenz angemeldet hatte, und dann machen sie Karikaturen, wo sie ihn mit Hakennase darstellen. Also wir wissen doch das antisemitische Klischee der Banker mit der Hakennase und so weiter. Und dann auch noch mit zahlreichen Ratten um ihn herum, auch ein antisemitischer Code.
Also halt Qualitätsjournalismus sozusagen.
Ja, ja, offensichtlich. Ihr spürt gerade schon die journalistische Integrität. Einer dieser Ratten ist der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj und so weiter. Auch Jude. Mhm. Alles nur Zufall. Also, passiert. Ja, kann man sich nichts dabei denken. Und einige Medien haben auch schon analysiert, was die zum Beispiel so zu Russland berichten. Und die Medienbeobachtungsplattform Coburg und die Wochenzeitschrift Falter in Österreich haben zum Beispiel festgestellt, dass Express sehr viel Putin-Propaganda verbreitet hat und ja auch da Geld bekommt. Es ist nah an dem ganz in den rechten Kreisen von der ÖVP und so weiter. Und ja, haben sie dann etwa 600.000 monatliche NutzerInnen für Frühjahr dieses Jahres. Und
gar nicht so extrem viel dafür.
Eigentlich, also ich wollte später nochmal drauf hinauskommen, ja. Aber da können wir bei Volksverpetzer auch mithalten. Also ganz ehrlich, wir haben einfach mal auch so viele Leserinnen monatlich. Also ganz ehrlich. Also
was machen die mit dem ganzen Staatsgeld?
Wir kriegen nur ein bisschen, wir sind ein paar Hansel, die Spendengelder bekommen. Und ja, egal, ich komme später nochmal dazu. Ja. Auf jeden Fall, die kriegen jetzt Förderung vom Staat. Es ist kompliziert, aber das Gesetz, das diese Förderung bestimmt, ist leider so vage formuliert, dass es Express halt auch mit einschließt. Und es ist gut, so ein Geldtopf, und da kriegen dann halt verschiedene Medien was dazu. Weil sie haben halt verkackt, dann auch seriöse Medien, nur, dass es nur für seriöse Medien oder unseriöse Medien auszuschließen, weil halt die ÖVP und die FPÖ selber ja auch schon mit regiert haben und da halt natürlich kein Interesse daran hatten.
Ja, und das Begriff Qualitätsjournalismus halt jetzt nicht so gut geschützt ist, dass es sowas ausschließen würde.
Genau, also da ist dann halt ganz schön viel Hände schütteln und sich gegenseitig die Hände die waschen. Keine Ahnung, ich habe meine Metaphors gemixt gerade. Aber genau, und wo jetzt News bzw. die News-Muttergesellschaft Views SE und Co. reinkommt, die haben Express aufgekauft zu 75% und gehören damit auch dem Multimillionär Frank Gotthard bzw. seiner Firma und kriegen halt dementsprechend dann auch diese Förderung für Express, und diese Muttergesellschaft betreibt natürlich auch News. Ist natürlich einfach auch schon ein Skandal an sich schon, dass da hier so diese eng mit der Politik verflechteten Medien, die halt übelste Desinformation und Propaganda verbreiten, so viel Geld bekommen und halt auch so einfließen und da halt natürlich auch noch
das Medienkonglomerat, ja,
sogar direkt Geld vom Staat bekommen. Die FPÖ-Einflüsterer und so weiter. Ja, genau, und SO Express kriegt ja auch ganz viel Geld. Also es gibt da Berichte von 1,7 Millionen Euro, die ihnen dann zur Verfügung gestellt werden. Also da fließen Millionen rein, um rechte Propaganda zu machen. Das war am Anfang so das Ehepaar Schütz, die das da finanzieren. Lest unseren Artikel, da stehen die ganzen Hintergründe von der Stiftung dahinter und die Connections zur FPÖ und so weiter. Aber dafür sehr viel Geld reingepumpt. Und hängt auch mit News zusammen. Aber ich finde es halt besonders, besonders spannend, weil News halt umgekehrt rumgeht und alle, die irgendwie auch nur einen Euro von Spendengeld irgendwie mal bekommen haben, versucht zu verteufeln. Da hatten wir auch vor ein paar Wochen die eine Geschichte, dass irgendwie ein Verein, der auch irgendwie gefördert wird, das waren die badenden Asylbewerber in der Sauna, also ja, in Dresden, genau. Dresden, ja, ja. Also das ist quasi in einem, es gab da so eine Sauna, wo die LGBTQ-freundlich ist und sowas, und da konnte man quasi einfach kostenlos reingehen. Aber weil der Betreiber auch in so einem Verein drin war, die auch das dann mal erwähnt haben für Flüchtlinge als Angebot und die da irgendwann mal Geld bekommen haben, nicht dafür,
einfach nur für ihre Arbeit.
Haben die Rechten dann auch gemeint, von wegen so, ah ja, jetzt fördert man afghanische Whirlpools mit Steuergeld oder keine Ahnung. Also es war...
Ja, es ist absurd.
Die Rechten machen da halt wirkliche absurde Geschichten damit. Ich meine, die behaupten auch die ganze Zeit, dass Volksverpetzer vom Staat finanziert wird, auch nur, um dieses Feindbild aufrechtzuerhalten. Also,
und weil die Wahrheit ja eh egal ist. Die Leute glauben es, weil sie es glauben wollen.
Ja, ja, genau, weil der Staat böse ist und wer gegen rechts ist, muss irgendwie für den Staat sein oder whatever. Also... Aber das Ziel ist natürlich, dass sie halt Zivilgesellschaft austrocknen wollen.
Ja.
Sie wollen halt massiv Bildung, Förderung jeglicher Art austrocknen. Sie wollen halt, dass man das kürzen kann und dass niemand dem hinterher weint. Weil diese ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen eben nicht viel Geld haben. Ja. Die machen das meistens alles umsonst oder ehrenamtlich. Oder wenn sie mal irgendwo hier oder da ein bisschen Fördergelder bekommen, leisten sie halt enorm wichtige Arbeit. Die haben nämlich nicht diverse Medienförderung vom Staat, die haben nicht mehrere Multimillionäre, die sie finanzieren und die ihnen Geld in den, Entschuldigung, pumpen. es ist halt... Und dann haben sie nicht mal mehr Reichweite als Volksverhältnis.
Das ist wirklich enttäuschend, ja.
Ich möchte das nur als Beispiel nehmen. Macht euch mal bewusst... Die behaupten, sie sprechen für das Volk und gegen linke Eliten und so weiter. Und hier gibt es dann so viele Superreiche und Unternehmer. Und Russland ist ja auch bekannt, also jetzt nicht in dem konkreten Fall mit News, aber ja. Ist ja auch bekannt, dass die für einige Influencer bezahlt haben oder halt überhaupt auch diese eben Talking Points unterstützen und so weiter. Das ist ja auch Milliarden, die da reinfließen. Und damit versuchen sie, also sich einfach hier superreiche Meinungshoheit zu erkaufen und alle anderen wegzudrängen und die dann auch noch als die Bösen darzustellen. Das ist das, was hier passiert. Weil ich hatte den deutschen Staatsfonds erwähnt, weil VNews ja auch noch Geld bekommt, die Firma Compo Group, die dem Multimillionär Gotthard gehört, dem News gehört, der hat sie ja gegründet, die profitierte massiv von der Digitalisierung der Arztpraxen unter Jens Spahn.
Ja.
Und die bekamen da halt auch Millionen Aufträge von Jens Spahn. Auch Millionenauftrag von der Bundeswehr übrigens.
Ja. Der hat zu dem Thema hat auch übrigens an der Stelle Korrektiv, hat da auch ganz viele Recherchen zu diesem Spahn-Netzwerk gemacht. Die sind sehr empfehlenswert, sind sehr gut recherchiert, sehr ausführlich. Ja. Schaut auf jeden Fall mal rein.
Verlinke ich auch noch auf jeden Fall. Und der hat damit viel, viel Geld gemacht. Und ich sage jetzt nicht dieses Geld, aber sein Geld steckt er dann halt in so ein künstlich hochgezogenes Propagandanetzwerk wie News. Ich meine, das News spricht nicht für das Volk. Es gab ja die Leaks, die Online hat ja auch darüber berichtet, verlinke ich auch noch, die herausgefunden haben, dass News jedes Jahr Millionen verliert. Also einen zweistelligen Millionenbetrag pumpt Gotthard da jedes Jahr rein, um diese Propagandamaschine am Laufen zu halten. Und die bekommen kaum was durch Abos. Das ist ein Minusgeschäft.
Das lohnt sich überhaupt nicht finanziell aus einer wirtschaftlichen Sicht. Na, das muss man mal betonen. Das ist ein dummes Geschäft ist eigentlich.
Ja, ja, das ist kein Geschäft. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, Journalismus zu machen. Es geht darum, um den Rechtsruck voranzutreiben. Es geht darum, um Propaganda zu machen und dann um gewisse Parteien zu pushen. Ich meine, zufälligerweise hat Gotthard der CDU auch eine große Spende von 180.000 Euro überwiesen. Also ihr seht schon, das ist da und die sagen, Omas gegen rechts seien irgendwie eine Staatsverschwörung oder so. Und
ja, die irgendwie einen Kaffee trinken, während sie was stricken und sagen, dass sie es doof finden, wenn Nazis dann. Also das ist, kann man keinem erzählen, was das für eine krasse Verzerrung des Diskurses, aber ja auch genau deswegen ist, weil ja eben die Leute, die am lautesten reden können, sich das leisten können, Millionen. Stell dir mal vor, wir würden Millionen Minus machen im Jahr. Das würden wir genau ein Jahr aushalten, dann wären wir einfach weg.
Wir würden das nicht mal ein Jahr aushalten, wir haben keine Millionen Euro, Freddy, ich weiß nicht, was du denkst.
Achso, ja, ich hab das geheime Konto Nein, okay. Aber diesen Vergleich, das muss man sich mal, ich meine, auch aus unserer Perspektive anschauen, wir müssen bei allem, was wir machen, wenn wir da irgendwie neue Kapazitäten brauchen, eben überlegen, können wir da jetzt eine neue Person ranholen, einstellen, die das machen kann, die sich darum kümmern kann und so weiter. Und das ist doch einem Frank Gotthard scheißegal. Na klar, wirft er Personen ein paar hunderttausend Euro Personalkosten hinterher, wenn die für ihn halt weiter die CDU nach rechts zieht und die AfD pusht. Also dieses Verhältnis, das ist der Grund, warum wir da auch so immer wieder drüber reden müssen, weil das einfach so ungerecht ist, dass es so funktioniert.
Ja, aber quasi wir werden dann dargestellt als das System und die Eliten.
Ja.
Ihr merkt, was die Eliten hier wirklich finanzieren. In Anführungsstrichen ja, natürlich. Ja. Ja, wir müssen die Welt ehrenamtlich retten, werden mächtige Millionäre und Konzerne mit Staatsgeldern und auch Staatsaufträgen, für die sie auch übrigens unterdurchschnittlich viel Steuern zahlen. Also die zahlen teilweise weniger Steuern.
Also weniger als ich wahrscheinlich.
Die zahlen also als Privatpersonen mehr Steuern. Als Volksempfänger wahrscheinlich auch, was sagen wir, mehr Steuern.
Also prozentual natürlich. Aber,
Und die finanzieren damit so unglaublich viele Lügen und Feindbilder und Agenda in den Medien. Und was das für Folgen hat, das kann Freddy Glimm gleich im nächsten Thema sagen.
Oh, Thomas, der Tag des smoothen Überleitung hier.
Ah.
Wir müssen, wollen, können, dürfen mal nochmal über das Thema großes Gerstorf reden. Das war ja eigentlich schon beim letzten Podcast so ein bisschen unser Hauptthema. Und es gab seitdem aber so große Updates, dass wir einfach nochmal drüber reden müssen. Denn ich glaube, eine Woche nach dem Erscheinen unseres Podcasts gab es die große Wendung, dass Frauke Brosius-Gerstorf, die als Verfassungsrichterin an das Bundesverfassungsgericht gewählt werden sollte vom Bundestag, einen Rückzug gemacht hat. Nach dieser massiven Medienkampagne, über die wir letzten Monat gesprochen haben im Podcast. Und auch in diesem Monat hat dann unser Content dazu und auch unser Content zu einem ganz besonderen Buch, von dem ich gleich mehr erzähle, unsere Leserinnen und Leser weiterhin sehr bewegt. Also Frauke Brosius-Gerstorf hat sich natürlich nicht von sich aus zurückgezogen. Alle Menschen, die das verfolgt haben, denen ist es klar, was hier passiert ist. Es war eine riesige Medienkampagne, wie gesagt. Und wir hatten auch über diese organisierte Kampagne, die dahinter stand, gesprochen. Es gab da diese Analyse von Polisfair, die geschaut hatten, wie zum Teil genau die Medien, über die wir gerade eben gesprochen haben, rund um News, aber auch andere aus diesem rechtskonservativen Vorfeld, wie diese ganzen Medien gezielt Desinformationen gestreut haben, gezielt komplett absurde Behauptungen aufgestellt haben und damit eben eine Kandidatin, die sehr durchschnittliche und fast schon langweilige Position aus einer politischen Sicht hat, was ja gut ist, weil sie muss ja eine Kandidatin der Mitte sein. Sie muss ja diese Position haben, die in der Gesellschaft breit akzeptiert sind und die rechtlich quasi dem Mainstream entsprechen, denn sie ist nun mal am wichtigsten Gericht. Und diese Kandidatin wurde durch diese rechte Kampagne als enorm linksradikal oder extrem dargestellt. Wie gesagt, wer diese Background sich nochmal anhören will, hört die Folge von letzter Woche. Ich werde jetzt nicht alles nochmal durchgehen, denn wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen aber jetzt nochmal ein bisschen über die Metaebene der Metaebene hinter dieser Kampagne reden. Warum machen Autoritäre wie die AfD das?
Steckt dahinter etwa ein geheimer Plan, Freddy?
Naja, also fast. Es steckt dahinter ein Plan. Geheim ist der Plan aber eigentlich nur so halb. Er ist eigentlich ziemlich bekannt. Dieser Plan, jetzt kommen wir zu dem Buch, was ich vorhin angeteasert habe. Dieser Plan heißt das autoritäre Playbook. Und er umfasst quasi 7 Taktiken, die autoritäre politische Bewegungen weltweit nutzen, um an die Macht zu kommen oder ihre Macht zu erhalten. Wir werden euch das auch nochmal verlinken. Das ist nicht was wir uns ausgedacht haben. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, gerade in den USA dazu. Im Prinzip sind das so 7 verschiedene Taktiken, zu denen zum Beispiel Desinformationskampagnen gehören, die Stärkung der exekutiven Gewalt, also quasi der Regierung im Vergleich zur Volksvertretung in den Parlamenten und vor allem auch im Vergleich zu den Gerichten, die als unabhängige Instanzen sein sollten, die Manipulation von Wahlen und schließlich einfach auch Gewalt. Das sind einige dieser Taktiken. Wie gesagt, wir verlinken euch das, wenn ihr euch da genau reinlesen wollt. Ich finde es super interessantes Thema. Könnt ihr alles nachlesen. Der Beweis, dass dieses Playbook existiert und auch funktioniert, liefern aktuell, höchst aktuell die USA. Denn dort geht Trump wirklich Schritt für Schritt dieses Playbook durch. Also ihr könnt wirklich sein Handeln euch anschauen und könnt richtig nachlesen, welches dieser Kapitel in diesem Playbook er gerade bespielt. Zum Beispiel, er hat ja vor einigen Wochen die Marineinfanteristen gegen die Zivilbevölkerung in Los Angeles eingesetzt und jetzt gerade gibt es weitere Einsätze. Ich glaube in Chicago, in Washington D.C. waren jetzt die ersten rumgegangen und auch noch in anderen Großstädten hat er das angekündigt. Und es gibt eine Taktik in diesem Playbook, das heißt auf Englisch They Quash Criticism and Dissent, also Kritik wird zerschlagen, niedergeschlagen und eben auch dieser letzte Schritt mit der Gewalt, genau das setzt er gerade um, Schritt für Schritt nach diesem Buch. Oder die Chefstatistikerin des Landes, die hat echte Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht, die nicht so geil aussehen, weil, surprise, Trump macht eine sehr schlechte Wirtschaftspolitik oder auf allen Gebieten, aber eben auch auf der Wirtschaftspolitik. Und dann wurde sie einfach ein paar Tage später rausgeworfen. Sie wurde einfach aus dem Amt entlassen.
Weil sie nicht bereit war, für den Faschisten zu lügen.
Genau, weil sie eben gesagt hat, naja, ich veröffentliche die Zahlen so, wie sie eben realistisch sind. Das ist meine Aufgabe. Und das ist der erste Schritt, der ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber auch sehr relevant. Da geht es darum, unabhängige Behörden zu politisieren. Also das bedeutet, Behörden, die eigentlich quasi Aufgaben haben, die sie jenseits davon, wer jetzt gerade regiert, für die Bevölkerung machen sollen, wie eben solche Statistiken erheben und veröffentlichen, das ist eine wichtige Information, dass die politisiert werden. Und das bedeutet, dass die machen müssen, was die Person, die gerade im Amt ist, eben gut findet. Und wenn die Arbeitsmarktzahlen, die errechnen, gerade nicht gut sind, dann wird eben erwartet von den Autoritären, dass die eben ein bisschen geschönigt werden, diese Arbeitsmarktzahlen, oder dass sie eben nicht veröffentlicht werden. Das ist zum Beispiel dieser Schritt 1, den man da gerade sieht. Oder wir haben ja buchstäblich das, was US-Amerikanerinnen in den USA schon manche Menschen Concentration Camps nennen, für Menschen mit Migrationshintergrund, die ja sowieso der Sündenbock für alles sind, was gerade schiefläuft, die dort eingerichtet werden, wo die Leute dann festgehalten werden. Dieses Alligator Alcatraz in Florida ist da sehr bekanntes Beispiel gewesen. Und das passt perfekt zur Taktik 5, wo es darum geht, dass man Sündenböcke aufbaut und marginalisierte Gemeinschaften als Sündenbock verwendet. Und in Texas, das habt ihr auch mitbekommen, ganz aktuell, lässt Donald Trump gerade buchstäblich die Grenzen der Wahlbezirke neu ziehen, weil es dort einige Wahlbezirke gibt, in denen die Demokraten einen Abgeordneten, also den Wahlbezirk gewonnen haben und damit einen Abgeordneten schicken dürfen. Und das gefällt Trump einfach nicht. Hat einfach angefangen, diese Grenzen eben so umzustrukturieren, dass es jetzt genauso verläuft, dass möglichst wenige von diesen Sitzen an die Demokraten gehen. Und auch diese Taktik ist genau in diesem Playbook vor, nämlich die Manipulation von Wahlen ist in diesem Playbook vorgesehen. Das heißt, ihr könnt das sehen, das ist eine Anleitung, die Schritt für Schritt umgesetzt wird von Autoritäten, um an die Macht zu kommen und auch um an der Macht zu bleiben, wie es in den USA der Fall ist. Und so ein bisschen ist der Fall Frauke Brosius-Gersdorf ein erster Versuch, das auch in Deutschland anzutesten. Wir sind noch lange nicht so weit. Natürlich, wir reden hier noch lange nicht davon, dass eine Regierung die Armee im Inneren einsetzt, Gott sei Dank. Aber wenn man sich zumindest mal anschaut, was die AfD macht und was jetzt eben auch über die AfD hinaus News und die rechtskonservativen Kräfte in der CDU machen, das passt perfekt zu diesen Schritten, wie das Politisieren von unabhängigen Institutionen. Das Bundesverfassungsgericht ist ja eine dieser unabhängigen Institutionen und das hatten wir auch ganz ausführlich in der letzten Woche besprochen. Die war über einen sehr langen Zeitraum, egal wer gerade regiert hat, haben sich alle Parteien darauf geeinigt gehabt, dass es da ein Gleichgewicht geben muss an den Richtern, dass eben manche von der SPD eingesetzt werden könnten, manche von der CDU, von den Grünen, von der FDP.
Das heißt eingesetzt, die schlagen sie vor und dann werden sie gewählt halt.
Ja, genau, also eingesetzt aber im Sinne von, dass die eben vorher einen Vorschlag machen und dass dann quasi Absprache ist, alle stimmen jeweils allen Kandidaten zu, damit alle immer diese Mehrheit sicher haben. Das war lange so ein Stabilitätsanker, der eben dazu gedient hat, dass das Gericht unabhängig ist und eben nicht von den aktuellen politischen Gefühlen von irgendjemandem abhängt. Und diese Politisierung, das ist genau dieser erste Schritt, diese erste Taktik, die in dem Playbook drin steht, die wird gerade wirklich sehr exakt und sehr konkret umgesetzt.
Weil ich wette, du hast wahrscheinlich, selbst wenn du dich für Politik interessierst, noch nie irgendwas über die Wahl der Richterinnen und Richter am Verfassungsgericht gehört, oder? Ja. Ich meine, vielleicht mal so eine kurze Meldung von der DPA oder in der Tagesschau oder so, aber du weißt, wenn du da nicht drin bist in der Bubble, dann weißt du nicht mal, wer da drin ist oder wer da gewählt wird oder so. Aber plötzlich war es eine Diskussion. Warum?
Plötzlich war es eine Riesendiskussion. Genau deswegen, weil es eben diese erste Taktik ist von dem autoritären Playbook, dass es darum geht, es gibt nichts, es gibt keine unabhängigen Institutionen mehr. Alle sind politisch. Alle hängen von diesen Mehrheiten ab und wenn eben eine Kandidatin von der SPD vorgeschlagen wird, die vielleicht Gefahr läuft, sogar eine unabhängige Kandidatin zu sein und Gefahr läuft jetzt in Anführungsstrichen, aber aus Sicht der AfD und der Rechten ist das eben eine Gefahr, gerade wenn wir zum Beispiel über das AfD-Verbotsverfahren reden, denn dann, wenn dann unabhängige Richter da sitzen, die vielleicht wirklich entscheiden könnten, es könnte sein, dass es ein AfD-Verbot geben muss, dann ist es eine Gefahr für die AfD und dann muss das mit allen Mitteln verhindert werden.
Das ist ja die Ironie. Also sie behaupten ja, sie lügen ja und behaupten, sie sei irgendwie radikal links, aber sie ist einfach nur nicht radikal rechts.
Ja, genau. Das soll jetzt schon zum Problem werden. Das heißt, man muss mindestens mal rechts der Mitte stehen, um irgendwie überhaupt eine Chance zu haben, in dieses Amt, in dieses eigentlich unabhängige Amt gewählt zu werden. Und natürlich die anderen Taktiken, die könnt ihr auch alle bei der AfD schon längst beobachten, die Verbreitung von Desinformationen. Lest euch irgendein unserer Artikel durch und ihr werdet verstehen, was ich damit meine. Oder dieses Thema mit Attacken auf marginalisierte Gruppen und auf Minderheiten, die als Sündenbock herangestellt werden. Das haben wir ja auch schon 100.000 Mal erläutert, wie die AfD das macht. Oder auch selbst erste Versuche, Wahlen zu beeinflussen, zwar nicht von der AfD, aber tatsächlich haben das die extrem Rechten in Sachsen letztes Jahr probiert, dass sie einfach ganz dreist bei der Wahl Stimmen von anderen Parteien überklebt haben und einfach bei sich selbst ein Kreuz gemacht haben. Selbst solche Versuche haben wir schon. Also es gibt diese ganzen Sachen. Bislang war halt der Vorteil in Deutschland, dass das alles noch so am Rande stattgefunden hat und so klein geblieben ist, dass es keine ernsthaften Auswirkungen hatte auf unser politisches System, wie das in den USA ist. Aber ich würde sagen, der Fall Frauke Brosius-Gersdorf ist jetzt der erste Fall, wo das so eine Taktik so richtig mit richtig durchschlagendem Erfolg, und zwar nicht nur bei den extrem Rechten, sondern eben bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Denn ja, letztlich war es eben, das muss man auch sagen, die Unionsbundestagsfraktion, die dafür gesorgt hat, dass diese Taktik Erfolg hatte. Denn wenn die News hätten schreiben lassen, was sie wollen, wenn sie die AfD hätten rumheulen lassen, was sie wollen, einfach gesagt hätten, wir machen das so, wie das in der Demokratie in Deutschland vorgesehen ist, dann hätte es nichts davon funktioniert, dann würden wir jetzt nicht darüber reden, dann wäre das eine Randnotiz gewesen, dann hätten wir irgendwann vielleicht mal in einer ganz kleinen Meldung erfahren, diese und jene Person mit dem komplizierten Doppelnamen ist jetzt anscheinend Verfassungsrichterin. Okay, keine Ahnung. Das wäre alles, was wir darüber wissen würden. Hat noch niemand interessiert. Ja. Und dass es jetzt aber eben nicht so ist, dass diese Wahl sogar abgesagt worden ist, dass das eine eklatante Führungsschwäche bei der Unionsfraktion, bei Jens Spahn, bei Friedrich Merz zutage gebracht hat und dass das eben enorme Spannungen auch in der Koalition erzeugt hat, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Schritte aus dem autoritären Playbook in Deutschland aktuell erfolgreich oder zumindest erfolgreicher umgesetzt werden, als das bisher der Fall war. Und das ist, wenn man sich mal anschaut, wo das hinführt, in Ländern wie den USA, ist das ein enorm erschreckende Entwicklung, über die man immer, immer, immer wieder reden muss und die man immer wieder kritisieren muss. Und wir müssen gerade über das Thema Verfassungsrichterinnenwahl weiterhin reden, denn ja, die Wahl ist jetzt abgesagt und Borussia Gerstorf hat sich auch zurückgezogen. Wir haben aber immer noch keine neuen Verfassungsrichter, das muss ja immer noch irgendwie passieren. Und es geht jetzt schon weiter. Erst wurden ja auch schon gegen die weitere Kandidatin der SPD, Kaufold, haben sich die
war die nicht sogar vielleicht war sie von der SPD oder von Grünen?
Nee, die ist von der SPD. Das sind beide okay. SPD-Posten, genau.
Okay.
Ja, gegen diese Kandidatin von der SPD, gegen Kaufhold, wurden schon die ersten Spitzen jetzt in Bereitschaft versetzt sozusagen und die ersten Attacken, da geht es dann um ihre Haltung zum Thema Klimaschutz und natürlich immer um die Haltung zum AfD-Verbotsverfahren so als Reizthema. Das wurde schon in Bereitschaft gestellt und jetzt sind sie schon gerade auf der Suche danach, wer wohl die nächste Kandidatin der SPD für diesen Posten werden könnte, den jetzt Frau Kubrosus-Gersdorf natürlich nicht bekommen wird. Sie hatten sich schon mal ganz kurz auf Katharina Barley ein bisschen eingeschossen, die zumindest wohl gemunkelt wurde, denn die SPD ist jetzt schon an dem Punkt, dass sie sagen, naja, wir sagen jetzt niemanden öffentlich, wer unsere Kandidatin den Sinn, weil sonst geht ja der gleiche Scheiß schon wieder von vorne los und wahrscheinlich haben sie recht damit.
Mhm.
Und da wurde sich aber auch drauf eingeschossen, dieser komische Plagiatsjäger, sogenannte, der entdeckt hatte, dass Frau Kubrosus-Gersdorf eine Arbeit veröffentlicht hat, I guess. Okay. Das war sein großer Verdienst, der aber auch ja schon Robert Habeck zum Beispiel mehr oder weniger aus dem politischen Geschäft rausgemobbt hat. Jetzt ganz frisches Update, dass er sich ja komplett erstmal zurückzieht aus der deutschen Politik.
Gut, das würde ich nicht diesem Mann zuschreiben.
Zuschreiben, aber er hat ja trotzdem versucht, diese Attacke auf Habeck zu laufen. Und das hat nur deswegen nicht funktioniert, weil Robert Habeck clever genug war, das früh zu debunken, also sich früh aggressiv oder aktiv hinzustellen und zu sagen, hier, das ist die Wahrheit, das sind die Fakten.
Da wird jetzt demnächst eine Kampagne gegen mich kommen. Und dann.
Da wird es demnächst eine Kampagne gegen mich kommen. Und das ist, wie man mit sowas umgehen muss. Das lag ja aber nur daran, dass Habeck clever genug war. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn er das nicht geschafft hätte, dann weiß ich nicht, wie bei deinem Wahlkampf, was dann mit Habeck abgegangen wäre.
Das war ja auch zufällig. Das passiert immer zufällig vor einer Wahl. Auch jetzt zum Beispiel, du hast Katharina Barley erwähnt, die ja nur gemunkelt wurde. Und wirklich, es hat dieser Kandidatenvorschlag ist gekommen und wirklich nur wenige Stunden gab es plötzlich auf ihrem Wikipedia-Eintrag ein Eintrag zu ihrer Position über Schwangerschaftsanbrüche von einem anonymen Account, der extra dafür angelegt wurde.
Also ihr seht und ihr merkt daran, es geht ja nicht mal um Borussia Gerstorf und es geht ja nicht mal um Kaufhall und so weiter. Es ist vollkommen egal, wen die SPD da aufstellt. Solange diese Person nicht mindestens dezent rechts der Mitte bis rechtsradikal ist, wird genau das Gleiche immer wieder passieren. Sie werden sich auf jede Kandidatin einschießen.
Wenn die Person sagt, nein, ich werde unter keinen Umständen die AfD jemals verbieten, selbst wenn sie zu 1000% gesichert rechtsextrem ist, dann sind sie eher zu links.
Und das ist das, was sie erreichen wollen. Das ist genau das Problem an dieser ganzen Kampagne, dass eben die AfD keine Ruhe geben wird. Und ich meine, gut, das ist vielleicht noch der weniger überraschende Teil. Klar wird die AfD keine Ruhe geben, wenn Leute sie verbieten wollen. Aber das Problem ist ja, dass die CDU-Abgeordneten weiterhin bereitwillig darauf reinfallen. Und das darf einfach bei den nächsten Malen nicht mehr passieren. Ansonsten haben wir ein ganz grundsätzliches Problem mit unseren demokratischen Institutionen und damit, wie sie ganz grundsätzlich funktionieren.
Da kommen wir wieder, ich schlag wieder den Bogen zu News und diesem Netzwerk, weil das ist die Aufgabe von diesem Netzwerk. Das ist die Aufgabe, warum geben Multimillionäre wie Gotthard zum Beispiel. Ich glaube, wie viel Millionen hat er gemacht? 12 Millionen Minus oder sowas mit News oder so, keine Ahnung. Warum gibt er so viel Geld aus?
Massiv, ja.
Er hat gute Kontakte zu Spahn, er hat gute Kontakte zu Klöckner. Die sollte oder hat jetzt, oder ich weiß gar nicht, er wollte ja auftreten.
Ja, das war jetzt schon, ja.
Das war jetzt schon, genau. In Räumen von Gotthard, soweit ich weiß.
Es ist ganz offensichtlich, diese Vetternwirtschaft. Das ist ganz, die verstecken es ja nicht mal mehr.
Genau, weil quasi er will seine Leute in der Union fördern. Und man sieht ja auch, das sind ja die übrig geblieben sind. Das ist ja das war ja eines der Zitate von Robert Habeck, als er sich zurückgezogen hat. Hat er jetzt ein berüchtigtes Interview in der Taz gegeben, wo er so kein Blatt vor den Mund genommen hat. Da hat er gesagt, dass diejenigen, die auch Schwarz-Grün verächtlich gemacht haben, die Grünen als Hauptfeind ausgesetzt haben und sowas, die sind politisch befördert worden, war sein Zitat, haben also noch mehr zu sagen in der Union. Und das ist genau richtig analysiert. Genau, die News ist dazu da, mit Algorithmen, mit Feindbildern, mit Lügen, diese Feindbilder zu stärken, während rechtsextreme Magazine, die versuchen, die hetzen ja gegen die Union, genau wie die AfD und gegen alle anderen. Aber News macht den Ansatz, dass sie tun, als ob sie auch konservativ wären und so, oh, wir sind doch auch nur...
Und diese Tür offen lassen so zur Union. Ja,
ja, genau. Also, wir sind doch auch hier, wir wollen doch nur, wir hassen doch alle gemeinsam die Linken oder so. Und das verfängt halt natürlich bei einigen Abgeordneten. Vor allem, wenn dann, keine Ahnung, ein Söder da Interviews gibt oder Klöckner dafür bürgt und sowas, dann vertraut man diesen Medien erstmal und diesen Medien, die keinen Journalismus machen. News unterwirft sich nicht dem Pressekodex. Das ist ein Propagandamedium, das Desinformationen verbreitet, um dich zu manipulieren. Und ja, natürlich ist die Masse auch irgendwo der Ansprechpartner, aber es sind letztlich dann auch die Leute, keine Ahnung, in der Unionsfunktion, die sind irgendwo das Ziel. Und bei Frauke Brosius-Gersdorf hat man das gesehen. Zu viele von denen haben gedacht, dass die Vorwürfe ernst zu nehmen sind und haben sich dann geweigert, für sie abzustimmen, weil sie dachten, wenn sie doch so linksradikal ist, dann können wir das doch noch nicht machen. Aber dass ihnen die Idee kam, dass sie gar nicht linksradikal sei, sondern dass dieses komische Medium, das sie da konsumieren, unseriös ist, dass diese Idee kam ihnen nicht. Und es ist quasi das, was deine Eltern immer gesagt haben, was passiert, wenn du zu viel Fernsehen schaust oder Medien schaust. Du sollst dir alles glauben, was da drin ist. Das kocht dir das Gehirn und sowas. Das passiert mit unseren Unionsabgeordneten, mit News und Co.
Und leider hören die nicht mehr auf ihre Eltern, die ihnen das vielleicht einreden könnten. Ja, aber Fun Fact oder nicht so Fun Fact. Julia Klöckner ist ja nicht die einzige Person, die gute Verbindung nach ganz rechts außen hat. Es gibt da noch ein drittes Thema diese Woche, was wir jetzt noch ein bisschen knapper natürlich wegen der fortgeschrittenen Zeit, aber was wir vielleicht noch kurz behandeln können. Es gibt da noch so eine CDU-Abgeordnete, die sich auch gerne mit Rechtsaußen-Menschen trifft. Und auch da ist jetzt wieder endlich mal was aufgedeckt worden, wo man gar nicht weiß, wie oft sowas eigentlich im Geheimen noch passiert. Aber wir haben einen konkreten Fall diesmal beleuchten können, weil eine unserer Autorinnen sogar vor Ort war. Verstehst du richtig, Jana?
Ja, richtig.
Genau, ja. Erzähl mal, was da genau passiert ist.
Ja, es geht natürlich um Saskia Ludwig von der CDU. Und wir machen heute einfach nur Smoothie-Überleitung.
Ja.
Natürlich auch eine wesentliche Protagonistin in der Schmutzkampagne gegen Brosius-Gersdorf war. Also gerade mit diesen Fake-Plagiatsvorwürfen war sie auch sehr, sehr daran beteiligt.
Ja.
Und ironischerweise gibt es jetzt auch Plagiatsvorwürfe gegen Saskia Ludwig.
Hoffentlich ist sie da genauso konsequent wie Frauke Brosius-Gersdorf, kann man da nur sagen.
Ja, also Saskia Ludwig wird schon mal nicht Verfassungsrichterin werden, allein deshalb.
Er weiß nicht, ob sie das vorhat.
Ja. Genau, was große Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass Saskia Ludwig sich mit Alice Weidel, der rechtsextremen AfD-Chefin, getroffen hat und ihr die Hand geschüttelt hat. Das ist Teil dieses Patterns, das ist dieser Teil in der diesen Rechtsaußenkräften in der Union, die gerade leider das Sagen haben, den Versuch, die Brandmauer niederzureißen. Und das ist jetzt keine Unterstellung von mir, das ist buchstäblich das, was Saskia Ludwig möchte. Das hat sie ziemlich deutlich eigentlich auch so gesagt. Sie hatte die Brandmauer in der Veranstaltung selber gefordert, dass sie eingerissen werden, Zitat, müsse. Das sei eine Tragödie für die deutsche Demokratie, dass es eine Brandmauer zum Rechtsextremismus gibt. Also der letzte Satz ist natürlich von mir und nicht von ihr. Aber genau.
Ja. Aber ich glaube, den würde sie zumindest hinter vorgehaltener Hand schon auch so sagen oder unterschreiben.
Ja, sie würde es nicht Rechtsextremismus nennen, aber das ist ja auch das Problem. Genau, Ludwig traf sich mit Weidel in Ungarn, schüttelte dort mit ihr die Hand. Sie haben da auch miteinander geplaudert und auch eine Diskussion gab es da. Und das hat Annika Brockschmidt dokumentiert, die vor Ort war. Und Fotos gemacht hat. Und es ging um eine Recherche von ihr für ihr nächstes Buch. Mache ich hier unbezahlte Werbung dafür. sehr empfehlenswert. Und genau, sie hatte dann einen viral gegangenen Blue Sky Post gemacht, wo sie die Bilder gepostet hat und aufgeschrieben, wer da alles dabei war. Genau, was der Hintergrund war, das war der 1. August. Das war das war so ein Fest, ungarisches Wort für Fest, mit Fest, geschrieben, Entschuldigung, des Matthias Corvinus Collegium MCC in Ungarn. Und das ist MCC ist ein rechter Think Tank, der als Viktor Orbans Kaderschmiede gilt. Viktor Orban ist ja der auch rechtsaußen Regierungschef. Grob nennen, das darf ich schon, oder?
Ja, es ist ziemlich unkontrovers. Untertreibung, aber ja, kannst du gerne machen.
Ja. über die haben wir auch schon geschrieben, da verlinke ich euch auch noch einen Artikel dazu.
Ich war tatsächlich ein bisschen unrelated, zufällige Story, ich war tatsächlich mal da. Ich habe ja im Bachelor European Studies studiert und haben wir eine Exkursion nach Ungarn gemacht, da waren wir unter anderem da. Und bei diesem Kollege haben wir uns das angeschaut und sollten dann eigentlich auch mit den Jugendlichen, also nicht Jugendlichen, sind ja erwachsene Menschen, mit den Studierenden halt von diesem Kollegium so ein bisschen in einen politischen Austausch kommen. Und das war komplett absurd, weil das völlig unmöglich war für uns als sicherlich auch irgendwo dezidiert im Schnitt linke Gruppe, aber von Menschen, die halt auch irgendwo von demokratischen Grundwerten aufgezogen waren, da darüber zu reden. Und diese krasse Indoktrinierung mit, also über Themen wie LGBTQ, das war überhaupt nicht möglich, über solche Themen mit denen zu reden, weil es einfach ganz klar war, dass das alles Kinderschänder seien und so weiter. Also es sind krass indoktrinierte Menschen in diesem MCC, in dieser, ja, Orbans Kaderschmiede kann man das nennen. Die sind zum Teil aber sogar noch deutlich radikaler als Orban eingestellt. Das nur so als kleiner Exkurs zu dem Thema, um mal einzuordnen, was das überhaupt generell für ein Rahmen war, in dem dieses Treffen da auch stattgefunden hat.
Allein da aufzutauchen ist eigentlich schon ein Skandal. Also,
ja.
Genau, sie war der Gast auch von dem. Und deren Ziel ist halt natürlich ein internationales Netzwerk von rechten Politikern, Influencern und Medienfiguren aufzubrauchen. Und das ist halt auch, ihr seht, die Kreise der Mächtigen und Reichen, die ein Netzwerk haben und sich alle gegenseitig kennen und versuchen, Rechtsruck voranzutreiben. Wir sind heute alle sehr, sehr on topic in diesem Podcast. Und laut eigener Aussage war sie da bereits zum zweiten Mal. Und da gab es dann Vorträge und Panels und so weiter und auch Musik, I guess. Und da war einfach das Who is Who der europäischen und internationalen harten Rechten. Douglas Murray, Dominic Cummings, Peter Thiel, Viktor Orban, der auch ein Selfie mit Alice Weidel gemacht hat und so weiter. Und Saskia Ludwig war da an einer Podiumsdiskussion mit Maximilian Tichy, ja, der Sohn von Roland Tichy, dem Chef des rechtsradikalen Online-Mediums Tichys Einblick.
Ich würde ja gern sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, aber es ist halt alles, wir haben literally Fotos von den Treffen, wo sie sind. Also es ist halt. Ja.
Das ist alles eine schöne große Familie. Und auch Benz Bauer, der 10 Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Ungarn gearbeitet hat und jetzt Chef beim MCC ist, vom Deutsch-Ungarischen Institut. Und und in der ersten Reihe saß niemand anderes als Alice Weidel. Die trug sogar ein MCC-T-Shirt. Und vor dem Panel hat sie Ludwig die Hand gegeben und.
Stell dir mal vor, Robert Habeck wird auf einer Veranstaltung mit so einem Omas gegen Rechts T-Shirt sitzen, wie dann News brennen wird.
Also Wahnsinn. Und sie haben halt diskutiert über die Brandmauer und da hat dann halt Ludwig auch gemeint, die Brandmauer müsse eingerissen werden, besser früher als später und so weiter. Es sei im eigenen Interesse der CDU, dass sie mit der AfD zusammenarbeitet, bla 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 bla. Also es ist ziemlich offener Stuff. Das hat auch Annika alles dokumentiert und auch in einem Artikel für uns aufgeschrieben. Und Ludwig hat auch behauptet, dass natürlich die CDU zusammen arbeiten könnte, denn die AfD habe sich ja verändert und sie sei nicht mehr so radikal wie in der Vergangenheit, was einfach straight up unwahr ist. Also die AfD ist die radikalste AfD, die es jemals gab. Also ich meine, sie ist gesichert rechtsextrem. Sie haben Remigration gefordert, sie haben offen verfassungsfeindliche Dinge im Wahlkampf gefordert, wie Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen, also für alle. Also das ist absolut verfassungsfeindlich.
Das wird ja auch immer wieder bestätigt durch Gerichtsurteile, durch Verfassungsschutz, ein Gutachten und so weiter. Es ist ja, also ich weiß nicht, wo Ludwig die letzten 10 Jahre gelebt hat, aber
das ist absolute Realitätsverweigerung. Auch quasi, wie sie dann behauptet, dass es irgendwie, sie erzählt dann genau diese Verschwörungstheorie, dass es angeblich linke NGOs gibt, die versuchen, linke Politik durchzusetzen. Und ihr merkt schon, genau das, was sie machen, werfen sie ihren Feinden vor. Sie meinen, es gibt diese Verschwörung von linken NGOs, es sind in Wahrheit rechte Unternehmen und Stiftungen und so weiter.
Wo sie ja selbst gerade war, ja, in Ungarn bei diesem staatsfinanzierten MCC Orbáns Kaderschmiede-Ding, ja.
Genau. Und die dann halt versuchen, die rechte Politik durchzusetzen, die dann auch teilweise, wie wir gesehen haben, Steuergelder bekommen und Aufträge von der Regierung und damit Geld verdienen und also, ja.
Oh, sorry, ganz kurz, habe ich falsch gesagt, das ist wichtig, das zu betonen. Ich glaube, das MCC ist nicht staatsfinanziert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wollte ich nur jetzt richtig stellen, nur nicht, dass wir was Falsches behaupten.
Ja, also auf jeden Fall natürlich staatsnah, weil Orbán natürlich...
Selbstverständlich, aber ich glaube, rein ist, ja, technisch, rechtlich.
Ja, nee. Da wollen wir natürlich sauber bleiben. Wir sind ja nicht News. Genau. Und zum Glück ist da Ludwigs Position in der CDU noch eine Minderheitenmeinung. Also die CDU-Führung hat am Tag danach die Fraktion der Union im Bundestag gesagt, dass die Teilnahme der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktionen und ohne ihr Wissen stattgefunden hätte. Und der Unvereinbarkeitsbeschluss gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden.
Sehr gut. Wäre schön, wenn das aber auch mal Konsequenzen hätte, ehrlich gesagt.
Ja, aber natürlich, dass sie sich da getroffen hat und also ja, das hat natürlich keine Konsequenzen. Sie darf da weitermachen.
Logisch. Ja, natürlich.
Also die Sulfur hat sich natürlich distanziert, aber ja. Und natürlich unsere Bagage, die rechten Medien, wie dieses, diese, die Verschwörung hätte ich fast gesagt, dieses Netzwerk zieht sich weiter. Dass dann darüber berichtet wurde, dass sie sich da getroffen hat. Dabei haben sich dann die rechten Medien beklagt. Die haben dann gesagt, oh, das ist Kontaktschuld, das ist die Brandmauer, Sprech- und Gedenkverbot. Und dann hat News gesagt, wenn ein freundliches Gespräch für Empörung im linken Milieu sucht und bei Tichys Einblick, wo gemerkt, sein Sohn war mit Panelist da, hat er gesagt, oh, der sprach von verbotenen Händedruck und dann versuchen sie zu tun, oh, guck mal, wie radikal und extrem die sind. Die darf sich ja nicht mal mit Faschisten treffen, die Millionen Menschen aus dem Land vertreiben wollen. Wie radikal von denen. Also, ihr seht ja diese komplette Umdrehung. Und sie, ach, das ist doch nur gute Manieren, dass man den Faschisten die Hand gibt und so weiter. Also,
das gehörte deutsche Tradition einfach. Ja.
Aber ja, es ist auch nicht neu. Also Ludwig ist da schon eine Kandidatin, die das macht. Und ihre ganzen Freunde und Bekannte, dieses ganze rechte Netzwerk in der CDU, haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich ausführlich gemacht. Haben wir echt ziemlich on topic uns die Themen heute ausgesucht.
Ja, habe ich den ganzen Tag darüber gesprochen. Also die ganze Folge lang, ja, nichts anderes gemacht.
Von verschiedenen Aspekten.
Ja.
Wie gesagt, das haben wir heute gar nicht erwähnt, aber es waren natürlich die 3 erfolgreichsten Artikel unseres Monats, die sich alle in gewisser Weise eigentlich um dasselbe Thema denken. Ein kleines Postskriptum würde ich dazu gerne schon erwähnen, quasi auch eine kleine Medienkritik hier an der Stelle, denn Annika Brockschmidt, die schreibt ja auch regelmäßig für uns und ich fand es, ist meine persönliche Meinung hier, auch nicht okay, wie die Enthüllung von ihr jetzt von anderen Medien aufgegriffen wurde. Also sie hat das nicht bei uns gebreakt, die Story, sie hat dann noch 2 Tage gebraucht, um das aufzuschreiben bei uns, aber sie hat ja zuerst diesen Blue Sky Post gemacht mit den Fotos und so viele Medien, ich finde es ja schön, dass so viele Medien das aufgegriffen haben und da berichtet haben, aber so wenig Medien haben sie gecredited, die Informationen von ihr haben. So viele Medien haben die Bilder von ihr einfach ungefragt geklaut.
Mhm.
Also einfach, Leute, was, das geht einfach nicht.
Was krass ist eigentlich.
Also ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ihr könnt auf ihr Blue Sky Profil gehen, Annika Brockschmidt, ich glaube sie heißt Ardent Historian.
Ardent
Historian auf Blue Sky. Da hat sie selber ein paar Medien angeprangert.
Zu
Recht angemangert haben. Die dann übrigens beleidigt waren, dass sie angeprangert wurden. Also ich sag hier keine Namen, aber ich finde, das ist so eine große Frechheit. Die haben ihr quasi die Bilder geklaut. Sie haben die Infos einfach übernommen und oft einfach nicht mal gesagt, wo sie das herhaben, dass es da passiert ist und so weiter. Ich glaube, Annika hatte mir persönlich gesagt, dass sie auch rechtlich gegen einige Medien vorgehen wollte, also einige rechte Medien, die das natürlich auch aufgegriffen haben, um das zu verharmlosen und natürlich da die Bilder geklaut haben.
Also wie gesagt, bei uns hat sie ganz normal gegen Bezahlung geschrieben, natürlich den richtigen Artikel.
Genau, wir haben sie bezahlt, wir haben für ihre Bilder bezahlt, was für uns natürlich selbstverständlich ist, aber das ist anscheinend eine Ausnahme und das finde ich eine Frechheit. Also
ja, total.
Liebe Medien, auch Medien auf dem eher linken Spektrum, das geht so nicht. Also
bezahlt Arbeit, einfach.
Bezahlt die Leute, fragt nach und klaut nicht einfach den Content, damit ihr schnell die Schlagzeile habt, weil diese freien Journalistinnen, die Arbeit machen, die haben keine Multimillionäre, die das finanzieren, um diesen ganzen Scheiß zu machen. Die machen das, weil sie guten Journalismus machen wollen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir unsere freien Journalisten und Journalistinnen nicht bezahlen und ihnen Content klauen und dann halt Multimillionäre haben, die irgendwelche Fake journalistischen Medien hochziehen, die Propaganda verbreiten, dass dann der Rechtsruck funktioniert. Also ganz ehrlich.
Ja, da muss man sich nicht wundern, dass genau das passieren wird.
Krasses Thema und krasse Topics, die wir hatten, aber das Willkommen im Sommerloch, das war jetzt das Ruhigste, was ihr noch erleben werdet den Rest des Jahres.
Für Sommerloch ziemlich interessant.
Ich meine, wer weiß, vielleicht gönnen wir uns im Herbst wieder irgendwie einen Bruch der Regierungskoalition oder so, keine Ahnung.
Oh, bitte jinx es nicht. Ich will irgendwann mal ein bisschen entspannter arbeiten.
Ich wollte eigentlich noch Urlaub machen im Herbst irgendwann. Aber alles gut. Also vielen, vielen Dank, dass ihr bei unserer 14. Folge jetzt dabei wart. Und ich will es noch nicht versprechen, aber vielleicht können wir dann schon das nächste Mal ein paar der Neuerungen aus der Umfrage umsetzen und dann auch das Format ein bisschen auffrischen und das Format auch weiterentwickeln, wie ihr uns das geschrieben habt. Danke nochmal an das Feedback. Wir waren Thomas und Freddy von Volksappetze und wir hoffen, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns und war auch genauso informativ. Ich habe während des Redens selbst ein bisschen was gelernt. Was mir einiges, wenn man die Sachen ausspricht, da wird einem doch ein bisschen mehr klar. Und ja, folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, wo ihr drauf seid. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, whatever. Wir sind da, YouTube. Die Links findet ihr in der Beschreibung unten. Außerdem haben wir immer noch die Volksverpetzer-App im Play Store und App Store, wo ihr dann auch eigentlich alles auf einem Ort findet, ohne Tracking, ohne Geld, ohne Account, whatever. Faktencheck, Datenbank, geilere Suche, Fake News, Meldestelle und noch einiges mehr.
Und ihr könnt euer eigenes Bundesland im Faktenchecker-Ranking hochpushen, also gönnt euch die App.
Yes, also wer führt eigentlich gerade? Ich habe gar nicht geschaut.
Ich hab auch nicht geschaut, ich wollte mich eigentlich vorbereiten für den Gag und dann habe ich es vergessen.
gerade führt Hamburg.
Hamburg, ja.
Mhm.
Okay.
Beautiful.
Na, da.
Auf Platz 3 ist Berlin und auf Platz 3 ist Hessen. Also Saarland auf dem letzten Platz, da geht mehr.
Da geht noch was, liebe Freundinnen und Freunde in Saarbrücken und Umgebung, I guess. Sorry, ich habe gar keine Ahnung, was da abgeht. Im Saarland, das ist schön da, ehrlich. Also,
ich glaube, jetzt haben ein paar Hörerinnen verloren.
I'm sorry.
Also alle Links zu unseren Artikeln und Quellen sind wie immer in der Beschreibung. Der Song am Anfang und jetzt auch gleich am Ende ist Vancouver von Deadline 54. Hört gerne mal rein, meine persönliche Empfehlung. Der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kunden fokussiert und ja, Volksverpetzer, da gibt es keinen Multimillionär, keine Millionen, die dahinter stecken, sondern nur ihr. Danke euch dafür, unterstützt uns gerne unter volksverpetzer.de/spenden. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch Danke sagen und bis zum nächsten Mal.
Und ganz zum Abschluss noch, weil es das Bundesamt für Verfassungsschutz gerade nicht laut sagen kann, müssen wir es laut sagen. Die AfD ist eine gesicherte rechtsextreme Partei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Volksverpetzer. Der Podcast.